Ich bin ja der Regisseur meines Lebens und da muss ich ja einfach dann mir zugestehen, ich habe die Rollen falsch besetzt. Ich habe die falsche Hauptdarstellerin oder den falschen Hauptdarsteller. Wenn man jemandem eine Trennung leicht machen will, dann macht man ihn richtig sauer, damit er wütend auf mich sein kann.
Ich merke schon, innerlich wird mir leicht übel. Du willst ja auch nicht als komplettes Arschloch vom Feld reiten.
Ich liebe deine Lebenslügen, aber sie sind alle große Freunde. Ein Riesenscheiß, eine Riesenlüge.
40 plus. Die Podcast-Therapie.
Mit Florian Weber und Christian Peter Dox.
Das ist die 5. Folge der 3. Staffel von 40 plus die Podcast-Therapie. Mein Name ist Florian Weber. Ich setze mich hin, gemeinsam mit Christian Peter Dox, Facharzt für Psychiatrie und Psychosomatik. Wir besprechen die Probleme, Herausforderungen und auch die Chancen meiner Generation, also der Generation 40 plus. Wir haben schon häufiger über die frustrale Ehe gesprochen. Also eine Beziehung, die eigentlich längst vorbei ist, in der es keine Liebe mehr gibt und trotzdem wird sie nicht beendet. Warum halten viele trotzdem also so lange daran fest? Das ist unser Thema in dieser Folge. Und Dox startet direkt mit einer Erklärung, die aus der Hirnforschung kommt.
Die meisten Menschen sind ja sehr träge und bequem und wollen keine Veränderung. Und das Hirn will es schon gar nicht. Das Hirn ist einfach so, es läuft auf ausgetretenen Faden, auf eingefahrenen Faden. Und alles, was neu ist, wird zunächst mal vom Hirn abwehrend bewertet, weil es völlig Veränderung fürs Hirn bedeutet.
Ja, dann können wir
eine neue Vernetzung sozusagen. Und das ist nicht gewollt. Das wäre der eine Grund, das wäre die Hirnforschung.
Ja.
Der andere Grund ist, dass wir auch so, dass wir so lange an Visionen festhalten. Es geht oft gar nicht um die Beziehung, von der man sich nicht lösen will, sondern von der Vision, die man gehabt hat. Man wollte heiraten, man wollte Kinder kriegen, man wollte das. Man hat so das Wunschbild die ganze Zeit vor Augen und es ist natürlich unheimlich schwer, sich selbst das Scheitern zuzugestehen. Ich bin ja der Regisseur meines Lebens und da muss ich ja einfach dann mir zugestehen, ich habe die Rollen falsch besetzt. Ich habe die falsche Hauptdarstellerin oder den falschen Hauptdarsteller und das ist das größte Problem, dass ich mich von dieser Vision nicht lösen will. Ich möchte gerne eine heile Familie haben. So eine Familie, von der du immer sprichst, die du ja hast, das wollen wir eigentlich alle oder das wollen viele Menschen und sich davon zu lösen, dass das kaputt ist, das tut unglaublich weh.
Also bei den beiden Gründen, die du anführst, würde ich gerne hinterfragen. Also ich meine, solange keiner leidet, ja, solange du dich bequem, dein Gehirn dich bequem eingerichtet hat, dann ist ja in Ordnung, ne?
Also, aber es leidet, wenn es aus der Spur muss.
Also das, so, ja, aber die Frage ist, ja. wann muss es das? Und deswegen, also ich würde jetzt mal behaupten, dass nicht wenige Menschen in meinem Alter, die 10, 15, 20 Jahre Beziehungen haben.
Ja, also laufen ja in einer Spur.
Das genau. Kannst
du dir vorstellen. Im Hirn ist das wie ein eingetretener Fall.
Ja, aber der eingetretene Fall ist ja auch okay und bequem, solange das nicht irgendwie zwickt. Aber ich erlebe das viel in meinem Umfeld, dass es sehr wohl zwickt.
Ja.
Ja, also dass man letzten Endes spürt, also manchmal sogar beide, manchmal nur eine oder einer spürt, diese Beziehung ist eigentlich vorbei. Das
wird verdrängt
ohne Ende. Das ziehen wir hin wie ein Kaugummi und dann natürlich kommt, also erstens mal ist man frustriert, das ist das eine. Das andere ist, dass man sich vielleicht irgendwann auch massiv auf den Keks geht oder sich auch nervt und streitet und so weiter. Also das heißt, es ist ein Leidensdruck da, ne? Also nicht nur so im Sinne von bequem und dann lassen wir es halt dahin laufen, ist ja egal, wir haben uns beide eingerichtet, easy. Nein, es gibt einen Leidensdruck und dann...
Aber der Leidensdruck ist nicht hoch genug. Man lässt den Leidensdruck immer auf so einer bestimmten Höhe, deswegen verdrängt man, verleugnet, man verschiebt die Wahrheit eigentlich, man rationalisiert sich das zurecht. Ja, ist ja eigentlich ganz nett, er schlägt mich ja nicht und sowas. Also man bringt das so weit runter. Wir wissen, dass der Leidensdruck stark steigen muss, bis ich in die Veränderung gehe. Wir hatten das schon mal mit den Dissonanz und Konsonanzen. Und die Dissonanz muss so groß werden, dass ich wirklich sage, jetzt ist mir alles egal, jetzt reagiere ich. Aber das dauert sehr, sehr lange und vorher wird gelogen, was das Zeug hält. Und das Schlimme ist, die Leute leben lieber in gespannten Beziehungen, als dass sie den Mut haben, sich zu trennen.
Liegt es daran, dass man keine Fantasie hat, wie schön es eigentlich sein könnte?
Allein zu leben, nein, die Fantasie hat man nicht.
Ja, okay, also da zu dem Schritt kommen wir noch. Ja, allein leben und oder eine neue Beziehung anfangen. Ja, kann ja auch eine Alternative
kann
sein.
Kann ja vielleicht noch kommen, aber erstmal haben wir eine ganz große, die vielen Beziehungen, die ich kenne, die so frustrant zusammenbleiben, bleiben deswegen zusammen, weil die Menschen Angst vor dem Alleinsein haben. Sie bleiben nicht deswegen zusammen, weil sie zusammenbleiben wollen, sondern sie bleiben zusammen, weil sie, und sie haben Angst vor dem Alleinsein, weil sie es noch nie geübt haben. Wir hatten das schon mal in einer anderen Folge, wo ich gesagt habe, dass Menschen ja aus der Familie heraus meistens oft schon in Beziehungen reingehen. Das heißt, die meisten Menschen haben nie allein gelebt und haben eine unglaubliche Angst vor dem Alleinleben. Und deswegen halten sie Beziehungen aufrecht, die eigentlich schon lange kaputt sind. Dann kommt natürlich noch hinzu, es hat auch finanzielle Konsequenzen, ja. Es hat auch Konsequenzen für die Kinder. Die falsche Vorstellung, die die Menschen haben, ist, dass eine Trennung für die Kinder viel schlimmer ist als eine gespannte Beziehung. Was alle Untersuchungen sehr klar zeigen, ist, eine Trennung, eine gute Trennung, muss man sagen, ist für Kinder überhaupt kein Problem. Eine konflikthafte Trennung, die kann wirklich schlimm sein für die Kinder. Aber was das Schlimmste ist, ist zusammen in einer gespannten Beziehung leben und diesen Dauerstreit zu machen.
Ich hoffe sehr, dass das schon angekommen ist bei allen, die uns zuschauen und zuhören, weil das ist wirklich, wenn man sich so umtut, das hören wir eigentlich immer in diesem Kontext, dass man sagt, Leute, bevor ihr euren Kindern vorlebt, dass da zwei genervte Erwachsene, voneinander genervte Erwachsene in einer kaputten Beziehung leben, trennt euch lieber, da haben die Kinder auch am Ende des Tages mehr von, weil sie ja auch mit einer entsprechenden Sache sozialisiert werden und dann später vielleicht auch wieder reinszenieren.
Vorher schon, die Kinder lernen Bindungsmuster in den ersten Jahren, also dritten, vierten, fünften, sechsten Lebensjahr, da lernen Kinder Bindungsmuster, dann lernen sie das von den Eltern. Aha, Bindung ist eigentlich beschissen, ist voller Spannung, ist voller Streit, das heißt, sie kriegen natürlich schon sozusagen sehr früh Bindungsängste antrainiert und sind dann später eben auch bindungsunfähig oder eingeschränkt bindungsfähig, weil sie halt automatisch Bindung verbinden und Beziehung verbinden mit Streit. Das ist das Schlimme daran. Ich sage immer zu den Eltern, ihr könnt ja machen, was ihr wollt, ihr könnt euch zerstreiten, wie ihr wollt, aber macht eure Kinder nicht kaputt. Manchmal fragen mich Menschen, die sich trennen, wie kann ich es meinem Partner denn? Oft ist es ja so, dass sich einer trennt, weil er eine neue Beziehung hat. Und dann versuchen ja so viele, die Trennung gut zu machen, indem sie, wir wollen Freunde bleiben oder wir wollen keinen Ärger haben, wir wollen keine Konflikte haben. Wenn ich, das ist jetzt ein Rat, der wird auch wieder, oder eine Empfehlung, die ich oft meinen Patienten gebe, die wird vielen Zuhörern nicht gefallen. Wenn ich es sehr leicht machen will, wenn man jemandem eine Trennung leicht machen will, dann macht man ihn richtig sauer, damit er wütend auf mich sein kann. Also wenn ich mich von einer Frau trenne und möchte gern, dass die wirklich wenig leidet, dann gebe ich ihr viel Grund, dass sie stinksauer auf mich ist.
Ah,
ja, verstehst du, wenn sie richtig wütend ist, dann kann sie mich wegschmeißen, sagt, das ist ein Idiot, das ist das Arschloch und so weiter. Aber das Schlimme sind diese seichten Trennungen, diese, lass uns, tut mir so leid und ich hab's doch nicht so gemeint, eigentlich wollte ich's gar nicht und lass uns doch Freunde bleiben und dann trifft man sich noch und dann geht man noch zusammen aus und sowas und dann kann der andere nie vergessen.
Ja,
die Wunde muss sich schließen.
Es klingt logisch, was du sagst, aber ich merke schon, innerlich wird mir leicht übel. Also da wird mir schlecht im Magen, weil natürlich erstens mal, auch wenn ich den anderen dann jetzt nicht mehr so liebe, dass ich mit ihm zusammen sein will, will ich ja dem anderen nicht so sehr wehtun, ist der erste Gedanke.
Aber weh.
Ja, pass auf. Und der zweite Gedanke ist ja wahrscheinlich, du willst ja auch nicht als komplettes Arschloch vom Feld reiten.
Das möchte ich nicht, aber du hast mich gefragt, also die Idee ist, wie kann der andere mich am besten vergessen? Er kann mich am besten vergessen, wenn er mich wirklich nicht mehr leiden kann. Das Schlimme ist, wenn du eine gute Trennung hast, ein netter Mann trennt sich von einer Frau und verlässt sie und ist auch noch so ein toller Mann und hilft und bringt die Kinder auch noch weiter und so fort, der wird weiter geliebt, der wird immer mehr vermisst, die Wunde blutet, ja? Ein Mann, der sich, oder eine Frau umgekehrt, die sich, also auch schon genug Frauen, die sich mir gegenüber auch wie ein Arschloch verhalten haben, letztendlich war ich denen dankbar, weil da habe ich sie gut vergessen können. Verstehst du, dieses seichte Trennen, dieses Halbgare, so, wir sind noch nett zueinander und wir wollen doch alles verstehen und so weiter, das kann man nicht verstehen. Die Vision ist zu Ende und das darf auch sein. Und übrigens, wir haben die letzten Jahre alles getan, damit die Beziehung auch versandet ist.
Ja, wobei du jetzt davon sprichst, wenn sich zwei Menschen trennen, die dann auch im wahrsten Wortsinne den Rest ihres Lebens komplett getrennte Wege gehen können. In vielen Fällen, in meiner Generation, ist es ja so, dass dem nicht so ist, weil du durch die Kinder, also erstens mal, weil du eine verdammt große gemeinsame Vergangenheit hast, Stichwort auch gemeinsamer Freundes- und Bekanntenkreis, den du ja nicht wechseln willst wie eine Badehose. Und dann sind da auch noch die Kinder. Das heißt, du bist ein Leben lang aneinander gebunden und musst irgendwie oder willst auch im Sinne aller, das so managen, dass du noch gut klarkommst. Das heißt, ich will den oder die anderen
nicht. Ich liebe deine Lebenslügen. Also ich
Moment.
Sie. Doch, ja.
Wieso ist das eine Lebenslüge?
Stimmt, du bist doch wegen der Kinder nicht lebenslang gebunden. Du kannst, jeder kann dich.
Nein,
Kinder
aber dass man doch gut miteinander auskommt. Also ich will doch nicht den absoluten, also weil du sagst, ich gebe dem anderen bessere Vibes, wenn ich ihn so sauer mache, dass er mich vergisst.
Ja, das ist bezogen auf Leute, die keine Kinder
genau,
haben.
Genau, das wollte ich nur sagen.
Ja, natürlich. Ja. Wir wollen ja nicht, dass die Kinder im Konflikt instrumentalisiert werden und auch polarisiert werden.
Was aber oft passiert.
Ja, aber was oft passiert. Aber was nicht stimmt, ist, dass weil wir Kinder haben, wir einen lebenslangen Kontakt haben müssen. Wir können die Kinderübergabe so machen, dass der andere holt das Kind von der Kita ab. Also ich habe schon schöne Regeln, ich treffe oft sehr gute Regelungen mit Paaren, sodass sie sich gar nicht mehr begegnen, obwohl sie Kinder haben.
Aber du wirst auch mir bestätigen können, dass es trotzdem auch, sag ich mal, in der Luft liegt, ob sich da zwei Erwachsene im Hass und getrennt haben, im Sinne von, ich mache es dem anderen leichter und gebe ihm einen Grund, mich zu hassen, oder ob sich da zwei getrennt haben, die auch noch gemeinsam einen Raum betreten können und eben auch vielleicht gemeinsam Veranstaltungen wahrnehmen, wie zum Beispiel Freundeskreis
ja,
und so weiter.
Ja, ich habe schon ein paar, das wird dir dann gefallen, wahrscheinlich, die ist so gedacht, also die haben sich getrennt, er hat sich getrennt und dann ist er aber noch mit seiner alten Frau befreundet, mit der Ex-Frau, besucht die Kinder noch, wenn er bei den Kindern ist, dann schläft er auch bei seiner Ex-Frau, er schläft auch noch im Ehebett und so weiter, fährt auch noch mit in Urlaub, aber sie sind alle große Freunde. Ein Riesenscheiß, eine Riesenlüge.
Ja gut, das gibt ja,
mir
jetzt
und
ein bisschen.
Die Freundin, die muss das alles so fressen, die zerfrisst das, die habe ich in Behandlung, die macht's kaputt. Und das ist aber so eine unehrliche Geschichte, die da passiert.
Ja, das ist ja ein ja. Schmarrn. Also, wenn ja,
aber wie hättest du es denn gern?
Ich wollte gerade umgekehrt dich fragen, darf ich was verraten über dich?
Über mich kannst du verraten, was immer du versuchst zu verraten.
Als wir uns neulich getroffen haben hier in Stuttgart, ja. Wir standen vorm Sender, ist deine Ex-Frau stimmt nicht, weil ihr seid noch verheiratet, aber eine Ex-Partnerin von dir vorbeigekommen und ihr seid euch in die Arme gefallen und war zuckersüß miteinander.
Ja, wir haben noch keine Kinder zusammen.
Ah, okay. Ja, aber offensichtlich habt ihr euch nicht so verlassen, dass der eine oder die andere füreinander ein Arschloch ist.
Nein, wir sind ja beide, oder sie ist nicht geschult, aber ich bin geschult. Ich erkenne ja, wenn eine Beziehung sozusagen zu Ende ist, wenn die Gefühle sich verlaufen haben, dann bleibe ich nicht mehr zusammen in einer Beziehung. Dann sage ich einfach, und das ist eine gute Trennung. Das hat auch keinem wehgetan. Wir haben uns getrennt, ohne dass es jemandem wehgetan hat.
Und das war für sie auch so? Also
ja,
für sie war auch der Drop gelutscht.
Ich habe eine andere Partnerin und es hat völlig. So können bei erwachsenen Menschen Trennungen gehen.
So, also ich wollte ja auch nur sagen, das ist auch eine
das
Möglichkeit.
Das ist auch eine Möglichkeit.
Ne?
Und auch mit meiner ersten Frau war die Trennung so. Und falls ich noch, aber ich glaube nicht, aber falls das nochmal passiert, wird es wieder so sein. Weil man kann, es ist immer die Frage, ob man wirklich sich von einer Vision verabschiedet oder ob man halt wirklich in der Beziehung noch verhakt ist und die ganze Zeit mit Eifersüchteleien und Leidenschaften und Liebe vergeht.
Das klingt so schön, so vernünftig. Aber wenn ich in meinem Umfeld schaue, nicht viele Trennungen laufen so erwachsen ab. Oft sind Trennungen einseitig. Einer will gehen, der andere hält fest. Und da muss ich dran denken, was Docs vorhin gesagt hat. Dass man dem anderen die Trennung leichter macht, indem man den Hass beim anderen schürt. Ich würde da lieber einen anderen Weg finden. Eine gute Trennung zum richtigen Zeitpunkt.
Wie können wir denn vielleicht, um uns eben nicht selber oder dem Partner auch diese vielen Lebensjahre zu rauben, wie können wir da schneller, mutiger zu einer Entscheidung kommen, weil es gibt ja tatsächlich noch ein Leben danach.
Aber in der Paartherapie mache ich das so, dass ich halt erstmal den Schrecken nehme, weil alle denken immer, wenn wir uns nicht verstehen, dann müssen wir uns auch trennen. Und wenn man ihnen den Weg aufmacht und sagt, wir wollen einfach nur mal feststellen, wie ihre Beziehung ist, und es kann sein, dass sie sich gar nicht trennen müssen, sondern es kann einfach sein, dass sie in Ruhe, dass sie beschließen, in Frieden zusammenzuleben. Man kann ja auch eine friedliche Kooperation haben. Es gibt ja Paare, die lieben sich nicht mehr und die können aber trotzdem gut noch miteinander leben. Das geht auch. Das könnte auch das Ziel einer Paartherapie sein. Und in dem Moment, wo ich den Schrecken rausnehme, wo ich halt sage, das führt nicht unbedingt zur Trennung, können wir überhaupt erst über Trennung reden. Das ist der Trick dabei sozusagen. Dann können Sie sozusagen auch mal darüber sprechen, wenn du dann Paare fragst zum Beispiel, welche gemeinsamen Interessen haben sie? Das ist eine Frage, die ich immer stelle. Dann wird oft die Luft ganz dünn. Dann stellen sie fest, sie haben kaum oder gar keine gemeinsamen Interessen. Und sie haben völlig unterschiedliche Vorstellungen vom Leben. Und das Entscheidende ist, wir haben ja vielleicht vor 20 Jahren mal gut zusammengepasst, aber in den 20 Jahren haben wir uns verändert. Und es kann sein, dass wir mit 20 oder mit 25 gut zusammengepasst haben, aber mit 45 passen wir eben nicht mehr. Und sich das zuzugestehen, dann einfach zu sagen, das passt jetzt eben nicht mehr. Und das ist dann die Aufgabe, wenn man halt sieht, wenn man die Konflikte bewusst macht, wenn man das klarer macht, dass beide auch sagen, ja eigentlich, Mensch, sieht man, wir hängen ja auch, jeder macht sein eigenes Leben, du bist da, ich bin hier und so, und wir haben nichts mehr miteinander am Hut. Was tun wir dann? Dann erschrecken sie selber. Aber man darf Erkenntnisse nicht aufdrängen, sie müssen von selber kommen.
Das heißt, eine Möglichkeit gibt es zu sagen, wir leben jeder so sein Leben.
Wir leben nebeneinander her.
Genau, wir leben nebeneinander her, machen uns das aber klar und sagen, nö, ist doch okay. So, ja. Passt. Also, weil ich eben diese Vision ablege, dass man irgendwie nach 20 Jahren Beziehung immer noch Highlife und Konfetti.
Und dass es so harmonisch sein muss wie bei dir.
Harmonisch und Sexualität und alles super klappt, sondern dass man sagt, nee, der Status quo ist in Ordnung, es leidet keiner drunter.
Ja, wir haben Kinder, wir haben gemeinsames Vermögen schaffen, also leben wir einfach nebeneinander her. Du musst die Angst rausnehmen, dass jedes Klarmachen von Unterschieden erstmal automatisch zur Trennung führt.
Tut es nicht.
Weil dann spricht nämlich keiner drüber.
Okay, tut es nicht.
Tut es nicht.
Und dann gehen wir aber auf die sich tatsächlich trennen wollen oder
dann wird gelitten.
So, dann wird gelitten und dann bist du ein Fan davon, dem anderen wirklich einen Grund zu geben, einen vom Hof zu jagen und zu hassen.
Um es ihm leichter zu machen.
Ja, aber
ich meine, es gut.
Ja, toll, super. Trotzdem der Einspruch, dass in vielen Beziehungen, die ich so kenne in meinem Alter, natürlich das Thema Umfeld und Kinder eine Rolle spielt. Also versuchen wir mal, eine Trennung hinzubekommen, auch wenn sie vielleicht sogar einseitig ist, was glaube ich auch schon, also nicht immer, aber.
Meistens ist sie einseitig, ja.
Meistens ist die Trennung einseitig. Wie bekommen wir die hin, ohne Rosenkrieg, ohne Zerstörung des anderen. Es gibt nicht selten leider auch diese Geschichte, dass Frauen Angst haben dann in Trennungsphasen, weil Männer, die bis dahin ganz normal waren, wir wollen das.
Ja, Thema, weil sie besitzergreifend sind.
Weil sie Besitzer, ja. weil sie nachstellen,
stalken,
weil sie,
ja.
weil sie saufen bedrohen, anfangen.
Es wird gedroht, immer es gibt gedroht. Verschiedene Phasen, die dann.
Ja, also.
Die man so versucht abzugrenzen. Wenn das Drohen nicht mehr hilft, dann kommt die Mitleidsphase.
Ja, also wie bekommen wir das hin, dass ich selber, der sich trennen will, da sicher und unbeschadet rauskommt.
Das ist einer der wenigen Gründe, wo es sich wirklich lohnt, zu einem guten Therapeuten zu gehen, mit dem beide können. Einer der wenigen Gründe, wo man wirklich sagen kann, dass es gut kommt, lass uns mal einfach, wir brauchen einen Dritten, der uns begleitet bei der ganzen, der die Dinge versachlichen kann ein bisschen. Und nicht nur versachlichen, also natürlich kommen die Gefühle da auch, natürlich zerreißt einen das. Und es gibt ja nicht wenige Suizide auch, das muss man auch sagen, aus Trennungsgründen.
Femizide leider auch.
Femizide auch. Also es passieren ja viele Gewalttaten, weil eben Trennungen stattfinden. Und um da den Dampf, die Dynamik etwas zu regulieren, ist es total gut, sich da wirklich einen dritten Begleitenden zu suchen.
Braucht aber auch die Bereitschaft von beiden, das zu tun.
Ja, meistens haben die Frauen die Bereitschaft und die Männer nicht die Bereitschaft. Die Männer werden oft gezogen wie die Esel übers Eis, muss man sagen. Das ist am Anfang die Aufgabe des Therapeuten, die Männer zu motivieren, wenn sie wenigstens mitkommen. Und dann ist es immer so, dass ich die Männer erstmal eine Stunde reden lasse, weil die Männer das Gefühl haben, dass sie dann zu kurz kommen die ganze Zeit, weil es ja nur um die Interessen der Frau geht.
Das ist deine Erfahrung aus deiner jahrzehntelangen Praxis. Wenn ich die jetzt hochrechne und überlege, dass das vielleicht bei anderen Therapeutinnen und Therapeuten ähnlich ist, dann käme ich zu dem Schluss zu sagen, das Hauptproblem bei Trennung haben Frauen. Oder größere Probleme.
Ja, nein, das heißt immer so, also es gibt so einen Spruch, der ist auch wahr, der sagt, Frauen leiden während einer Beziehung, Männer danach. Also Frauen leiden während einer Beziehung und denen geht es auch schlecht. Und wenn die irgendwann aber mal den Cut machen, dann werden die Männer erst wach. Und dann erlebst du ganz oft bei Männern, dass die anfangen, wahnsinnig zu leiden. Und wenn man es mal ganz unromantisch sagt, dann ist es nicht so, dass sie leiden, weil die Beziehung kaputt geht, sondern weil sie ihren Besitz verlieren. Und zwar nicht das Haus oder den Garten, sondern weil die Frau mit einmal die Vorstellung, dass ihre Frau jemand anders lieben könnte, die zerreißt die dann.
Auch wenn noch gar kein anderer da ist.
Auch wenn noch gar kein anderer da ist oder so. Aber Frauen leiden ganz oft wirklich jahrelang in Beziehungen und sagen das auch und leiden. Und die Männer reagieren nicht und sagen mal, ich weiß nicht, was du hast. Männer sind hohe Verdränger. Und dann kommt der Cut irgendwann und dann erreichst du. Die schlimme Phase als Ende einer Beziehung ist, wenn du merkst, du erreichst den anderen nicht mehr. Du kannst sagen, was du willst. Mit einmal fangen die anderen Blumen zu kaufen, Komplimente zu machen. Ich habe dich immer schon. Sie erreichen es nicht mehr. Das tut so weh.
Ja.
Das ist das Schlimmste, auch umgekehrt übrigens. Das Schlimmste ist, wenn du nach einer Trennung redest und du kannst reden und du merkst, der andere ist weg. Er ist nicht mehr da, nicht mehr erreichbar.
Ja, und deswegen käme ich jetzt zu dem Schluss. Also wie gesagt, es ist, um Gottes Willen, es gibt es in die eine und in die andere Richtung. Aber wenn du es halt oft erlebt hast, dass es so rum ist, dass die Frauen während der Beziehung leiden und dann irgendwann den Entschluss, also ich habe das auch in meinem Umfeld in 2, 3 Beispielen, wo es so rum ist, dass die Frauen dann den Schlussstrich ziehen, dann die Männer ankommen und dann aber, deswegen sage ich es, ist das Problem der Trennung liegt dann bei den Frauen, also im Sinne von, dass die Männer den Frauen die Trennung zur Hölle machen.
Ja.
Und da
mit ihrem gekränkten Ich.
So, und, ja, und sich dann natürlich Frauen verängstigt, bedroht, ja, fühlen. Und
Frauenhäuser
im schlimmsten Fall.
Frauenhäuser gibt es nicht ohne Grund.
Aber im schlimmsten Fall, wenn es noch nicht zu so Themen wie Frauenhäusern kommen muss, aber im schlimmsten Fall die Frauen dann irgendwann kalte Füße bekommen und sagen, okay, dann gehe ich halt doch wieder zurück in die Beziehung.
Ja, das ist die frustrante Rückkehr, die man so kennt.
Ja. Das ist ja Horror.
Das ist der Horror, ja. Aber wird oft oder gelegentlich muss das wieder sein, einfach dann, weil eben auch die finanziellen Abhängigkeiten da sind.
Ist es wirklich nur dieses einzige Mittel, demjenigen, der festhält, es zu erleichtern, indem man sich, nein, aufführt wie ein Arsch, damit er einen Grund hat, nein, einen zu hassen? Oder gibt es noch eine Alternative? Nochmal die Konstellation, Trennung.
Ja.
Du sagst, in vielen Fällen sind es die Frauen, die dann sagen, nee, ich habe während der
Beziehung... irgendwann mal zum Schluss den Cut machen.
So, ja. Die machen den Cut, aber wie gesagt,
es oder es kommt raus, dass der Mann fremdgegangen ist. Ist das die induzierte Trennung, sagt man dazu.
Die what?
Die induzierte Trennung. Die
induzierte Trennung.
Also du verhältst dich so lange scheiße, bis der andere den Faden zieht. Und dann sagst du, du bist aber gegangen.
Ja.
Ja?
Trennung... einseitig, der oder die andere halten fest, ich will nicht das Oberarschloch sein, ja, wie kriege ich das hin, dass das wirklich auch dann auseinandergeht und dann über ein Thema Neustart haben wir auch schon mal gesprochen, dass es dann einen Neustart geben kann. Aber lass
der
uns
wichtige,
das
der wichtige Punkt wäre, dass der Mensch, derjenige, der von beiden, der wirklich leidet, dass der sich in solchen Momenten auch Hilfe holen kann. Das kann Freund sein, das können Bekannte sein, das kann der Barkeeper sein, das kann aber auch ein Therapeut sein, dass man sich Hilfe holt und dass man sich nochmal klar macht. Und das hilft wirklich vielen Menschen, dass ich vielen Menschen immer sage, ich kann ihnen versprechen, es wird vorbeigehen. Es geht immer vorbei.
Es hört sich so banal an und das kann man sich in der Situation kaum vorstellen.
Sie stimmt und sie ist so wichtig. Dass du weißt, ich komme aus diesem Tal raus. Dann sage ich immer, das wirst du auch kennen, es gab mal Menschen, die du geliebt hast, die bedeuten dir heute nichts mehr. Also Frauen oder Männer, die umgekehrt, die bedeuten nichts mehr. Und das sage ich denen immer sehr deutlich. Ich sage, stellen Sie sich das vor. Es wird, ich verspreche Ihnen, in einem Jahr, und da gibt es mir meine 1-10 Regel, immer wenn Sie 10 Jahre zusammen waren, dann braucht es ein Jahr, bis es verarbeitet ist. Und dann wird es vorbei sein. Und das macht das Leiden wirklich leichter. Am Ende des Tunnels das Licht zu sehen, dass, ja, du weißt, du gehst durch den Tunnel und geh voll durch, lenk dich nicht ab, mach nicht gleich neue Bücher auf, mach nicht gleich neue Affären oder sonst was, sondern geh da durch und es wird hell werden am Dunkel. Das hilft den Menschen.
Genau, jetzt sind wir auf der Seite des oder derjenigen, der verlassen wird oder der, ja, eigentlich noch festhalten will. Dem rätst du, geh durch, aber wie kriege ich es hin, dann auch loszulassen und nicht ewig hinterher zu rennen und mich immer wieder...
Indem ich radikal keinen Kontakt mehr habe. Der Fehler ist, dass die Leute immer noch wieder Kontakt suchen. Sie wollen telefonieren, sie WhatsAppen, ganz egal was. Radikal Strich machen. Aussprechen, also wenn das noch mit Aussprechen geht, ansonsten wirklich wie die Wunde. Die Wunde kann ich heilen, wenn ich dauernd wieder mit einem scharfen Löffel rangehe. Ich muss dann einfach wirklich diesen Menschen sozusagen so weit wie möglich aus meinem Leben herausnehmen. Alles, was da war, da dürfen keine Hemden mehr hängen, da darf das Ehebett muss raus und so weiter. Am besten auch den Ort wechseln, wenn das finanziell möglich ist und so weiter. Wirklich nichts mehr da haben. Und das ist das, was den Leuten so schwerfällt dann, wo ich wirklich auch teilweise mit denen in die Wohnung fahre und räume oder also begleite zumindest die Räumung. Das aufzugeben.
Ich glaube, der entscheidende Punkt an der Stelle ist, wenn du sagst, so weit wie möglich. Ja. Also ich gehe da voll mit. Dass, ich kenne das auch, dass man ewig hinterherhängt und versucht, immer den Kontakt zu haben, versucht natürlich noch die Kontrolle zu haben. Wann ist sie wann wo, wie online, auf welchen, genau, Veranstaltungen, ja, ist sie, was postet, ja, sie wo, im Netz beispielsweise.
Und ich habe mich so verändert, wollen wir nicht uns doch nochmal treffen? Und
ja,
so
furchtbar, ja, furchtbar, furchtbar. Also, ja, da wirklich versuchen, cut, auch wenn es,
ja,
also fast wie ein Junk, ja, der irgendwie, ja, clean werden muss.
Weg vom Suchtstoff, ja.
Weg vom Suchtstoff. Und jetzt kommt die Einschränkung. es ist eben nur bedingt möglich, wenn man über 20 Jahre eine Beziehung geführt hat, wenn man gemeinsame Kinder hat und wenn man gemeinsamen Freundeskreis hat.
Der polarisiert sich sowieso automatisch. Das ist eine klassische Folge einer Trennung, dass Freundeskreise dann da sich auf die eine oder andere Seite stellen, weil wir natürlich immer zwei Seiten der Medaille haben, weil natürlich, wenn man mit Paaren spricht, das immer die gleiche Erfahrung ist, dass einem der eine das so und der andere es anders erzählt und das nehmen die Freunde auf. Meistens solidarisieren sich die Frauen mit den Frauen und die Männer mit den Männern und da gehen eben Freundeskreise kaputt.
Ja, aber das habe ich auch schon erlebt. Wenn du das Pech hast, dass zum Beispiel deine Kumpels mit den Frauen zusammen sind, die die Freundin deiner Frau sind und die Kumpels haben nicht den Arsch in der Hose, zu dir zu stehen, sondern stehen zu Hause.
Dann sind sie keine Kumpels, dann cutte ich.
Das war jetzt sehr einseitig die Männersicht, aber die ist aus meiner Erlebniswelt. Genauso.
Dann muss ich einfach sagen, dann, das ist ja auch eine ganz gute Gelegenheit, die Spreu vom Weizen zu trennen.
Das heißt, ich muss nicht als Mensch, der verlassen wurde und mit der Trennung und so weiter hasselt und irgendwie die Finger versucht davon zu lassen und gerade das mit den Kindern noch versucht richtig hinzukriegen, ich muss diesem Freundeskreis nicht hinterher, sondern muss akzeptieren, dieser Freundeskreis wird sich auch wenn ich es schade finde, wird sich verändern.
Also, der wird sich verändern, ja, und hör mir auf mit deiner harmonischen Geschichte wieder dabei, dass du versuchst, den Freunden hinterher zu laufen, das gut zu machen.
Naja, was heißt ich mit meiner harmonischen Geschichte? Ich glaube, das ist ein Reflex, den viele Menschen haben, dass sie zumindest,
Freunde stehen zu mir.
Das als Stabilisierungsfaktor noch haben wollen, was außer der Beziehung halt noch so ist. Ne? Dann klammerst du dich doch gerade in so einer Zeit an Freunde, an Freundeskreise
aber
und so weiter. Weil du Angst hast vom Alleinsein.
Denen, die ich wichtig bin, die kommen schon.
Okay.
Und die, denen ich nicht wichtig bin, das ist wirklich die gute Gelegenheit, die Spreu vom Weizen zu trennen. Das passiert dann.
Aber lass uns damit in dieser Runde aufhören, dass wir haben das, glaube ich, ähnlich, und es ist ja vielleicht auch ein ähnliches Gefühl, beim Thema Trauer besprochen, dass du in dieses Tal reingehen musst,
und es zerreißt dich. Du musst aber wissen, dass dieses Tal vorbeigeht und du musst auch wissen, dass es unten im Tal immer noch, wenn gar nichts mehr hilft, immer noch der medikamentöse Hilfe gibt.
Und die Gewissheit, dass es, auch wenn es lange dauert und man da voll rein muss und voll den Kontakt abbrechen muss, soweit es eben möglich ist, dass es am Ende Licht am Ende des Tunnels.
Ja, und dieser Spruch, Zeit heilt alle Wunden, der ist abgedroschen, aber er stimmt. Ich weiß, dass er von vielen bezweifelt wird, aber es ist wirklich so. Und schaut man sich sein eigenes Leben an, dann sieht man, wie viele Wunden schon verheilt sind, wenn man nicht immer wieder drin gebohrt hat.
Wenn man eine Trennung mit allen Konsequenzen bis hin zum Freundeskreis so straight angeht, wie Docs das sagt, dann ist das schon tough. Man muss bereit sein, ganz tief durchs Tal zu gehen, um am Ende aber kürzer zu leiden als bei einer dahingeschleppten Trennung. Also so verstehe ich das. Welche Erfahrungen habt ihr mit Trennungen gemacht? Schafft ihr das, konsequent den Cut zu machen? Und wie seid ihr dann aus dem Tal wieder rausgekommen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Für die nächste Folge haben wir uns nichts Geringeres vorgenommen als den Sinn des Lebens. 40 plus, die Podcast-Therapie, könnt ihr jetzt auch live erleben. Christian Peter Docs und ich sind am Samstag, den 27. September bei der SWR Regio-Tour in Schwäbisch Gmünd auf der Bühne. Los geht's um 18 Uhr im Prediger. Alle Infos, wie ihr dabei sein könnt, findet ihr auf swr.de. Wir freuen uns wirklich sehr auf euch.